Was können mittelständische Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland eigentlich tun, um sich vor dem steigenden Wettbewerbsdruck aus Ländern wie China und Indien zu schützen? Darüber spreche ich heute mit dem Unternehmensberater und Asien-Experte Erik Vogt. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Produktmanagement Impuls. Hier geht's um modernes Produktmanagement, strategisches Wissen für Produktleadership, Transformation zu mehr Marktorientierung oder kurz, wie du den nächsten Umsatzbringer kreierst. Mein Name ist Bernadette von Wittern. Ich bin Trainerin für Produktmanagement und Inhaberin der Product Lounge, der Community zur Aus- und Weiterbildung für Produktmanager und Produktmanagerinnen. Mein Co-Host ist Anselm Zebner. Er ist Gründer der EvolutCX GmbH, der ersten Software, die speziell für Produktmanager in der Industrie entwickelt wird und Sicherheit gegen Produktflops sowie 10-30% schnelleren Go-to-Market ermöglicht. Und das Thema der heutigen Folge ist mal wieder eine Anregung eines Hörers. Und zwar hat mich schon vor einiger Zeit, glaube es war sogar Anfang des Jahres, jemand angeschrieben und wir haben uns dann zu einem Kennenlerntermin getroffen und eben was zu seinen Herausforderungen im Produktmanagement auch ausgetauscht. Derjenige war oder ist immer in der Laserbranche tätig und er hat mir erzählt, dass sein Unternehmen ganz stark Wettbewerb aus China zu spüren bekommt. Und wir haben uns auch mittlerweile schon auf der Messe getroffen und weiter darüber gesprochen und philosophiert. Ja, weil er auch bis vor ein paar Jahren vielleicht noch viele Unternehmen aus Deutschland und Europa vielleicht auch noch ein bisschen hochnäsig auf chinesische Produkte herabgeschaut haben. Und heute hat sich da das Blatt ein bisschen gewandelt. Ne? Früher konnte man noch sagen, ja, wir haben ja eine viel bessere Qualität und viel bessere Funktionen und konnte damit auch punkten, und damit auch vielleicht den teureren Preis gegenüber den Kunden gut rechtfertigen. Heute hat sich das Blatt da etwas gewandelt. Der Wettbewerbsdruck wird immer größer. Die Produkte der chinesischen Konkurrenten werden auch immer besser. Immer öfter müssen wir uns auch einfach eingestehen, dass die chinesischen Produkte doch gar nicht so schlecht sind. Ich sehe zum Beispiel auch immer öfter mal ein Auto von BYD durch die BMW-Stadt München fahren. Drin gesessen bin ich zugegebenermaßen noch in keinem, aber in einem MG. Den hatten wir dieses Jahr als Mietwagen im Urlaub und ja, das war vielleicht vom Fahrgefühl her vielleicht noch nicht ganz so vergleichbar wie ein BMW, aber es war ein gutes Auto und wahrscheinlich mit Preis-Leistung ganz ordentlich oder sehr wettbewerbsfähig. Ja, ich habe dann auch angeregt durch dieses Gespräch mit dem Hörer öfters den Austausch mit anderen Produktmanagern gesucht und sie eben auch gezielt nach dieser Herausforderung gefragt. Es scheint überall das Gleiche zu sein, nicht nur in der Laserbranche, sondern vor allem auch im Bereich Maschinenbau und Automatisierungslösungen. Chinesische Firmen verändern hier die Wettbewerbslandschaft und auch die Wettbewerbsbedingungen. Die Produkte werden immer besser und werden vor allen Dingen auch viel schneller und viel günstiger auf den Markt gebracht. Die deutsche Solarindustrie, die ist zum Beispiel schon stark getroffen. Ja, viele deutsche Hersteller sind auch schon zur Aufgabe gezwungen worden und von diesem Markt verdrängt worden. Und ja, da stellt sich mir einfach die Frage, was können deutsche und mittelständische Unternehmen tun, um ihre Marktposition eben nicht zu verlieren? Und dann habe ich auf einer Netzwerkveranstaltung in München den Erik Vogt kennengelernt. Erik hat selbst viele Jahre in China gelebt und gearbeitet und heute begleitet er mit seiner Firma 1.0 Advisory Unternehmen bei Mergers and Acquisitions und eben auch bei der Post-Merger Integration, vor allem mittelständische Unternehmen aus dem Dachraum, und ja, begleitet sie dabei eben hinsichtlich ihrer Produktion, im Vertrieb und natürlich auch, wie sie in der für ihre Kunden bessere Produkte und Lösungen gestalten können. Das Ganze macht er international, in Europa, USA und auch in Asien ganz besonders. Und ja, ich freue mich sehr, Erik, dass du meiner Einladung in unseren Podcast heute gefolgt bist und mit uns da mal auf dieses Thema schaust, was viele deutsche Industrieunternehmen ja hier im chinesischen Wettbewerb oder im Wettbewerb auch mit asiatischen Märkten und Firmen, was sie da verkennen und was sie jetzt tun sollten, um diesen Wettbewerbsdruck auch in Zukunft standhalten zu können.
Ja, also erstmal guten Morgen, Bernadette, hier aus dem schönen München. Du bist ja noch im warmen Spanien. Ich darf hier schon den langärmliches Hemd anziehen. Ja, ganz herzlich, dass ich bei euch sein darf heute. Die Frage bewegt natürlich viele, nicht nur in Automation und Robotik, sondern China jetzt und Indien wahrscheinlich in nicht allzu ferner Zukunft. Hersteller, Mitarbeiter werden sich in Europa sicherlich umschauen und schauen, dass sie ein Geschäft machen können.
Du warst ja jetzt auch gerade wieder für mehrere Wochen in China unterwegs, bist quasi frisch zurück seit dieser Woche wieder. Und ja, was ist dir da, was hast du beobachtet, ne? Wenn du jetzt auch so auf die aktuelle Situation blickst, was ist vielleicht der größte Unterschied, den deutsche Mittelständler im Wettbewerb mit chinesischen Unternehmen spüren und was ist dir besonders aufgefallen?
Ja, also ja, ich war jetzt 2 Monate dort, also fast 8 Wochen, einmal für ein Mandat großteils, was sich genau mit diesem Thema, nicht mit der gleichen Industrie, aber mit dem gleichen Thema beschäftigt. Und was kann man vielleicht so hot off the press sozusagen mitbringen hierher? Was auffällt, ist, dass die chinesische Wirtschaft selbst nicht sehr toll funktioniert im Moment. Und daraus resultiert 2 Sachen. Einmal ein riesiger Wettbewerbsdruck, weil man natürlich, wie alle Mittelständler, ja auch China, großteils sind Mittelständler, es sind Familien, es sind Founders, ist genau gleich wie hier auch. Die natürlich schauen, dass sie vor Ort Markt und Geschäft machen können. Aber das in einem Tempo, weil es eben so viele gibt, weil die Marktdichte so hoch ist, es gibt so viele, dass wir 2 Phänomene haben. Das eine ist, dass die Preise fallen. Mhm. Und was man vielleicht gar nicht gerne hört, ist, dass auch wenn ich ein neues Feature einbaue, kann ich keinen höheren Preis setzen. Mhm. Mhm. Das heißt, wir haben 2 Sachen. Wir haben Innovation in einem ganz hohen Tempo und zeitgleich haben wir einen Kostenwettbewerb. Also es ist sehr ungewöhnlich eigentlich. Normal ist es so, dass ich habe Cost Leaders oder ich habe Technology Leaders. Das ist im Moment gerade so ziemlich alles zusammen. Man muss beides machen und das in einer ungeheuren Geschwindigkeit. Ich habe auch festgestellt, dass die meisten Leute arbeiten 6 Tage in der Woche. Auch China ist es, man muss dazu wissen, China und Deutschland haben sehr eng kooperiert, als was Sozialversicherungen angeht, Arbeitsrecht etc. ist es fast die Kopie von Deutschland. Also es gibt die 40-Stunden-Woche genau gleich wie hier, nur im Moment ja, wird einfach gearbeitet. 6 Tage die Woche, auch nicht für mehr Geld, das auch nicht. Weil man einfach weiß, was wenn man die Leistung nicht bringt, dann gibt es auch den Nächsten vor der Türe, der auch noch jünger ist. Also sehr, sehr, man kann es wirklich beschreiben, ist wirklich sehr heißer Markt im Moment. Und das sollte man vielleicht mitnehmen, wenn man sich jetzt damit beschäftigt, warum habe ich auf einmal Ausländische, es sind nicht nur Chinesen, es sind auch Inder, die sind vielleicht noch ein bisschen hinten dran, hier vor der Tür in Europa. Es ist natürlich, Europa ist ein hochattraktiver Markt, vor allem was das Preisniveau angeht. Mhm. Also wir haben 2 Phänomene vielleicht, die man sagen können. Das eine ist, wir haben natürlich ein höheres Preisniveau, einfach weil wir natürlich hier auch sehr gut leben und einen sehr hohen Lebensstandard haben. Und wir kommen in einen Markt, der in der Innovationsgeschwindigkeit langsamer ist. Also ich habe zwei tolle Faktoren eigentlich, wenn ich hierher komme. Das eine ist, ich habe so ja, the latest batch und ich habe noch einen Preisvorteil. Und ich darf das vielleicht ganz kurz mal sagen, wie sich das tatsächlich auswirkt. Ich habe das so in meinem Research hier mitgemacht. Das ist ja auch wahrscheinlich nachher im Link irgendwo mitverlinkt. Also ganz kurz gesagt, wir haben hier mit der IFR-Studie haben wir tatsächlich einen Rückgang in Deutschland von deutschen Kunden an deutsche Kunden von, jetzt muss ich kurz spickeln, 15% an Auftragsvergabe in Deutschland an deutsche Firmen. Wir haben aber gleichzeitig ein Wachstum von 21% an ausländische Firmen.
Du hast eine Marktstudie vor dir liegen, ne?
Genau.
Oder hattest du eine Analyse gemacht? Wo war die nochmal her? Nur, dass unsere Hörer es wissen. Was war IFR? Was?
Das ist IWR Köln 2024, Wettbewerbsdruck aus China. Genau. Die Links sind dann auch in dem Dokument, das ich euch gegeben habe. Genau.
Ja.
Kann man selber nachschauen.
Genau, das verlinken wir dann auch in den Shownotes, dass ihr da vielleicht nochmal selber nachschauen könnt. Und das ist jetzt also so, wir haben, was hast du gesagt, 15%
Rückgang
Auftragsrückgang.
Im Inland? Also deutsche Firmen, also deutsche Auftraggeber an deutsche Hersteller. Gleichzeitig ein Zuwachs von 21% von deutschen Kunden an Ausländer.
An ausländische Hersteller. Als ausländische Unternehmen. Also, und das ist genau das. Und das, was du jetzt auch davor gesagt hast, finde ich einen ganz interessanten Aspekt, den ich jetzt selber so auch noch gar nicht, mir auch gar nicht bewusst war, zu sagen, okay, wir haben eigentlich im asiatischen Markt eine unglaublich hohe Dynamik und unglaublichen Wettbewerbsdruck auch von den Unternehmen untereinander, so dass die jetzt eigentlich eine Internationalisierungsstrategie auch fahren, um vielleicht aus diesem chinesischen Heimatmarkt ein Stück weit rauszukommen und sich sozusagen woanders den Erfolg suchen, sprich also nach Europa kommen, nach Deutschland kommen, weil es hier sehr viel langsamer ist und man hier auch sehr viel bessere Preise abrufen kann, obwohl die ja dann trotzdem immer noch viel günstiger sind. Und das ist ja auch genau das, was viele Unternehmen erleben, ne? Dass sie von den chinesischen Anbietern massiv unterboten werden. Also dass es ja da echt 20-30% günstiger ist. Aber es ist ja nicht nur der Preis, ne? Was macht den Wettbewerbsdruck aus China aus deiner Sicht noch gefährlich?
Ich denke, wir haben, was macht es noch gefährlich? Wir haben in China und auch von Indien sehr bald. Wir haben eine unterstützende politische Schiene sozusagen, wo wir, ich hatte es vorhin im Vorgespräch schon mal gesagt, Bernadette, wo wir einfach sehen, dass die Anerkennung der Regierungsleistung einfach Leistung ist, Performance. Das heißt, wir können sehen, auch das nochmal nachher in diesem Papier, wir können sehen, dass Wirtschaftspolitik, Außenpolitik sowie zum Beispiel dann auch die Funktionen, die eine Botschaft erfüllt, auch wie wir jetzt in München haben zum Beispiel und Berlin, die haben ganz klare Sektionen, die sich mit Wirtschaft beschäftigen und den chinesischen Firmen wirklich zur Hand gehen. Also wir haben hier natürlich was Ähnliches. Wir haben bei uns in Deutschland die IHK, ja, oder die AHK, dann im Ausland, die Auslandskammer. Wobei die sich natürlich auf, würde ich sagen, im Vergleich auf weniger beschränkt. Ja? Die sind natürlich überall und die sind auch sehr, sehr gut, muss ich dazu sagen. Viele Sachen, die ich gemacht habe, habe ich machen können, am Anfang zumindest mit der Hilfe von der AHK. Die sind vor Ort, die kennen sich aus, da kann man auch immer hingehen, wenn man irgendwo hin möchte. Die haben zumindest mal so einen ersten Anfang, sind immer gut und sehr, sehr hilfreich eigentlich. Aber da haben natürlich wenig Mittel, was sie sonst machen können. Also was wir bei China zum Beispiel haben, wir haben, wie bei uns haben wir die KfW-Bank, gibt es in China das Dependant dazu. die zum Beispiel dann gleich, wenn ich mein Angebot stelle, kann ich gleich auch die Finanzierung mitstellen. Wie sieht die im Moment aus? Im Moment kann ich anbieten als Chinese 7 Jahre Finanzierung bei 1-2%. Das ist natürlich jetzt in Europa nicht der Fall. Wir haben einen Mischmasch zwischen KfW Bank, da haben wir Horizon 2020 und dann haben wir noch unsere Eigenleistung. Also wir kommen ungefähr raus, wenn ich das ausgerechnet habe, richtig, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ungefähr 60%, die wir Förderleistung bekommen oder Unterstützung oder Finanzierungsleistung haben. Und 40% müssen wir Unternehmer selber bringen, also das Risiko müssen wir selber eingehen. Und dann haben wir natürlich die Exportfinanzierung, die in China wiederum staatlich ist und bei uns privat, mit Hermes ja zum Beispiel, was natürlich auch kostenseitig wieder anders ist. Also selbst wenn ich anbiete, hier habe ich von der Finanzierungsseite her allein schon einen Nachteil. Ich kann natürlich keine 7 Jahre gleich mit anbieten, meistens.
Ja? Und das können die chinesischen Unternehmen dann auch von, also wenn sie jetzt hier ihre Produkte anbieten, können sie die Finanzierungsmöglichkeit, die sie haben, in ihrem Land mit anbieten.
Genau, das ist die Exportfinanzierung. Genau.
Die Exportfinanzierung, ja. Und gibt es auch, also ne, weil ja so das Thema Qualität und Made in Germany, das war ja oder ist ja eigentlich ja ein Alleinstellungsmerkmal. Vielleicht wird da jetzt ja gerade so ein bisschen dran gerüttelt, ne, dass wir ja sagen, okay, man konnte immer sagen, na, chinesisches Auto kauft keiner, weil das ist voll die Klapperkiste, ne? Greif mal lieber eben zum BMW eben dazu. Und wir sehen ja auch viele chinesische Roboter und Maschinen in europäischen Fabriken und auch in deutschen Unternehmen. Und da jetzt halt so ein bisschen die Frage, reicht dieses Qualität Made in Germany heute noch als Vorteil aus? Oder müssen wir da auch was an unserem Selbstverständnis verändern?
Also ich würde, wiederum, ich bin natürlich kein Industrieexperte, möchte ich auch gar nicht vermitteln. Was ich sagen kann von den Zahlen, ist natürlich ein paar Sachen. Also, wo stehen wir vielleicht? So, was ich weiß oder was wir wissen, ist, dass in der industriellen Automatisierung der Marktanteil weltweit 39% ist in Asia-Pazifik. Ne? 39%. Wenn ich jetzt unsere Freunde bei Siemens nehme zum Beispiel, die hatten, jetzt muss ich sagen, im zweiten Quartal, also sehr aktuell, im zweiten Quartal 2025, 44% Wachstum aus Indien. Ja, und wenn wir noch dann unsere Freunde bei ABB mit dazu nehmen, also es sind ja hauptsächlich Robotik, die hatten ein sehr ähnliches Wachstum. Okay, wenn wir uns Industrierobotik anschauen, ich nehme es einfach Fakten, ne? Fakten sind Fakten, da lässt sich nicht viel diskutieren. So, wenn wir 2023 nehmen, hatten wir 70% der Installationen für Industrieroboter in Asien. In Europa hatten wir gerade mal 17 und in Amerika 10%. Davon sind in China, der Welteinteil, sind 51%. Also die hatten 2023, ich kurze lange Zahl, ne, 276.288 Installationen. In Indien haben wir 2023 ein Wachstum von 59%, entschuldige. Jetzt kann man sich das ein bisschen zusammenschustern, so weltweit, also das ist hier die Quelle, die ich hier zitiere, ist die IFR, International Federation of Robotics. Das sind wir weltweite Installationen, 2023 waren es 541.000 Installationen insgesamt. Das heißt also, um kurz nochmal zurückzukommen auf deine Frage, der Weltmarkt, der größte Kundenmarkt ist nicht in Europa und auch gar nicht in Deutschland. So, um die Frage vielleicht anders zu beantworten, also nur mit Logik zu beantworten, würde ich folgende These aufstellen, dass die in dieser Region sind und in dieser Region verkaufen, wo wir den größten Wachstum haben, gibt es wahrscheinlich auch die höchste Interaktion zwischen Kunde und Hersteller. Sprich, daraus resultieren, wenn ich die Anzahl der Installationen nehme, gehe ich davon aus, dass wir auch viel schnellere Innovationszyklen haben. daraus würde ich dann schlussfolgern, und jetzt hoffentlich erschlägt mich jetzt keiner von den Hörern, aber daraus würde ich schlussfolgern, ohne es wirklich zu wissen, aber ich würde daraus schlussfolgern, dass die Produkte, die außerhalb Deutschlands gemacht werden, wahrscheinlich näher am Kundenbedürfnis sind, als wir es in Deutschland haben. Und ich entschuldige mich schon mal für das, was ich gesagt habe, an alle die, die wahrscheinlich es besser wissen als ich. Bitte lasst mich einfach wissen, wenn ich da voll daneben liege. Das sind nur die Zahlen, die ich habe, und aus denen lässt sich einfach nur das schlussfolgern, was ich gerade gesagt habe.
Ja, nein, also ich meine, es ist ja echt vielleicht auch ein augenöffnender Moment hier in diesem Podcast, ne? Mal zu sagen, also wo verkaufen wir unsere Produkte? Ne? Wir verkaufen sie nicht nur im deutschen Raum und im europäischen Raum, sondern da gibt es eben diesen asiatischen Markt, wo auch wahnsinnig viel Bedarf auch ist, ne? Weil wo wird denn produziert? Im asiatischen Raum wird produziert. Und jetzt warten die herstellenden Unternehmen dort nicht darauf, dass deutsche Unternehmen kommen und sagen, hier sind unsere Maschinen und nutzt die doch. Ne, sondern, und vor allem, die sind gute Qualität, und da diskutieren wir auch gar nicht drüber, dass die gute Qualität sind. Vielleicht einfach auch, aber sie sind gute Qualität vielleicht auch aus unserer deutschen Perspektive heraus, ne, für unsere Verhältnisse, weil Qualität ist ja auch irgendwie was der Kunde letztendlich definiert, was er braucht, ne, was macht ein gutes Produkt aus. Das entscheidet ja der Kunde. Trifft es die Bedürfnisse, dieses Produkt? Sondern, da gibt's eben halt auch ganz viele Hersteller und Unternehmen, die sich im asiatischen Raum dann direkt da entstehen und aufbauen und eben gute Lösungen machen. Die verstehen ihren Markt ganz gut, ne? Die verstehen die Kunden ganz gut und entwickeln Lösungen, die besser auf den Bedarf dieser chinesischen Produzenten und Unternehmen auch passen. Das ist ja jetzt so ein bisschen die Hypothese, die wir an der Stelle haben, ja. Und dann, ja, Preis spielt natürlich da vielleicht eine Rolle, aber dann ist natürlich auch die Argumentation, die viele deutsche, europäische Unternehmen haben, ja, wir kommen gegen die Chinesen nicht an, weil sie günstiger sind, nicht mehr das ausschlaggebende Argument. Also zumindest nicht, was unsere Exporte angeht. Oder? Wie siehst du
richtig
das?
Sehe ich auch so. Ich denke, wir können natürlich, zumindest jetzt mittelfristig, würde ich sagen, in Deutschland nicht davon ausgehen, dass wir kostengünstiger werden, was die Arbeitskosten angeht. Aber was natürlich, also wo wir schon antreten können, finde ich, ist alles, was Innovation angeht und Technik. Was wir vielleicht uns aneignen müssen oder erkennen müssen, ist, dass der Innovationszyklus ein anderer ist als bei uns in Deutschland. Also die zweite Sache ist wahrscheinlich auch, sich darüber im Klaren zu werden, dass es gibt vielleicht zwei Sachen. Das eine ist A, das wirkliche Wachstum für Automation und Robotik ist in Asien. Das ist, glaube ich, Nummer eins. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich kümmere mich hier jetzt um die Dachregion, da fühle ich mich zu Hause. Kann man sich nicht machen, man ist natürlich nicht vom Wettbewerb geschützt. Das heißt.
Genau, das hast du vorhin ausgeführt. Ja, dass die eben halt hierher kommen, weil es für sie ein attraktiver Markt ist. Ja.
Genau, man muss aber fairerweise zusagen, wir sind auch dorthin. Ja? Das ist vor allem Deutschland Exportmeister, Weltmeister, muss man wirklich sagen. Wir haben, als wir die Osterweiterung gemacht haben, hat das der deutschen Industrie furchtbar gut getan. Als wir China sich geöffnet hat, hat es den deutschen Industrie super gut getan. Also es ist jetzt sozusagen, wenn wir es wirklich böse, dann ist es Payback, ja? Also was auf den einen geht, geht auch wieder zurück. Es ist ja auch fair, ja? Es ist ja beide Märkte sind offen. Der chinesische oder der asiatische Markt ist für uns offen und genau andersrum. Natürlich haben alle ihre Hürden, aber so musst du es vielleicht sehen. So, bin ich lokal unterwegs und möchte es auch bleiben, kann ich das natürlich. Ich kann natürlich aber nicht die Wünsche meiner Kunden nicht erfüllen. Das heißt, wenn mein Kunde von Ausländer angesprochen wird und er mit, was ich, Softwarelösungen, KI, weißt du, oder der Konstellation oder der Zusammenstellung von dem Gerät begeistert ist, dann kann ich natürlich nicht sagen, hey, wir haben schon 10 Jahre zusammengearbeitet, du musst mein Zeug kaufen. Das geht natürlich nicht. Also ich glaube, um es ganz kurz zu sagen, Bernhard, was wahrscheinlich auch viele wissen, ist, wir müssen uns verändern, ja, sonst erleiden wir wahrscheinlich das Dinosaurier-Schicksal.
Ja, und inwiefern müssen wir uns verändern? Was sind da so deine, ja, was da dein Blick da drauf oder deine Meinung auch?
Also ich glaube, es sind vielleicht zwei Voraussetzungen notwendig und das ist immer eine sehr menschliche Voraussetzung. Das eine ist neugierig sein. Wirklich neugierig sein und auch dieser Neugier folgen. Ich glaube, vor allem wenn man Produktmanager ist, hat man diese Neugier auf Neues, was anderes zu machen, etc. Und ich glaube, das darf man, sollte man ausleben und gucken, was die anderen machen. Und was dazugehört, ist, dass man das Ganze natürlich so macht, dass man dabei ein Open Mind hat. Ja? Das heißt, nicht zu urteilen, sondern in meiner Theorie heißt es Gray, Think Gray. Das ist weder gut noch schlecht. Ich gucke mir das einfach an und bilde mir eine Meinung später. Aber ich nehme erstmal alles auf, ohne gleich ein Urteil zu bilden. Und daraus würde ich mir das Nächste bauen. Also wo bleibt bei uns der Raum, glaube ich? Bei uns bleibt der Raum, dass wir zwei Sachen machen können. Das eine, wir sind einfach innovativ wieder besser und vorne mit dabei und trauen uns was. Das, glaube ich, ist mir ganz wichtig in Deutschland. Unternehmer sind Leute, die was unternehmen und entscheiden. Und das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Einfach neugierig sein, gucken und wieder am Wettbewerb teilnehmen. Wettbewerb teilnehmen ist im Sinne von, es ist ein Wettbewerb, alle rennen die 100 Meter, manche rennen im Moment gerade schneller als wir. Ja, da müssen wir einfach, was sollen wir machen müssen? Ja? Besseres Material, Gewicht verlieren, bessere Diät, was wir immer, um diesen 100-Meter-Sprint wieder zu gewinnen. Aber wir können das. Da bin ich mir ganz sicher. Also wenn ich mit den Leuten, mit denen ich spreche, sehe ich ganz viel Kreativität. Was ich vielleicht anregen darf, sind, dass man seinen eigenen Leuten mehr Freiraum gibt. Da haben wir alle mehr Spaß. Wenn alle mehr Spaß haben, haben wir auch mehr Innovation bei der Arbeit.
Und weniger, das ist ein guter Punkt.
Genau, und weniger das Problem ist, sondern die Lösung könnte sein, wäre ganz nett.
Also ich meine, Produktmanager werden ja auch oft bezeichnet als die Unternehmer im Unternehmen, ne? Das ist so das geflügelte Buzzword. Und da haben wir auch schon im Podcast mehrfach drüber gesprochen, über das Für und Wider, über dieses geflügelte Wort. Da gibt es natürlich Punkte, die dagegen sprechen, aber der Punkt, der Kern, ne? Unternehmer, Unternehmen was und Produktmanager Unternehmen auch was und dass man eben halt vielleicht nicht im Status quo verharrt. Jetzt sagst du natürlich, wir müssen innovativ werden, Innovationen bringen und auch da, um jetzt einfach nochmal die Perspektive Produktmanagement reinzubringen. In der letzten Folge im Podcast haben wir über Value Propositions gesprochen und eben, ne, also es geht nicht darum, Innovationen hervorzubringen, die irgendwie technisch überlegen sind und irgendwie ausgefeilt sind, bis ins letzte Detail perfekt sind, die Erfindung, sondern es geht darum, etwas zu entwickeln, eine Innovation zu haben, die den Kunden, das Kundenbedürfnis erfüllt, die beste Lösung darstellt für die Kunden. Und da gehört eben halt auch das Thema Marktanalyse, Marktbeobachtung, User Research ganz, ganz wichtig mit dazu. Das geht, jetzt haben wir ja zwei Situationen, über die wir gesprochen haben, ne? Also zum einen im europäischen oder im deutschen Markt drängen chinesische Unternehmen rein und werden für uns zum Wettbewerber. Das heißt also, wir müssen auf der einen Seite unsere Leistung für die Zielgruppen hier anpacken oder vielleicht verbessern, um da im chinesischen Wettbewerb zu stehen. Und auf der anderen Seite, ne, vice versa, wollen wir in den chinesischen Markt, weil da hat ja die Statistik, die du angebracht hast, zeigt es ja, da ist eigentlich das große Spiel, ne, da findet eigentlich das Business statt mit den Maschinen und Anlagen. Und da müssen wir ja dann auch mit anderen chinesischen Anbietern konkurrieren, die viel näher am Markt dran sind. Und da ist es vielleicht auch eine Frage, die man sich als Produktmanager stellt, ist, ja, wie komme ich denn da jetzt hin? Ne? Also einmal merke ich in meinen Trainings, ist so dieses Thema Marktanalyse. Ja, wir müssen die Erkenntnis, wir müssen jetzt eigentlich vom Kunde und vom Anwender her denken und müssen, bevor wir Produkte entwickeln, eine entsprechende User Research haben und nicht einfach drauf los entwickeln, nach gut dünken, sondern haben wir wirklich dieses Wissen darüber, was unsere Kunden und Anwender will. Und dann ist ja eigentlich, fängt man das an, ne? Wie fängt man es an? Man fängt dann eben bei dem Markt an, der einem nahe liegt, also vor der Haustür in Deutschland. Und so weit, so gut. Ne? Also wenn wir jetzt hier schon mal sind, ist okay. Und wenn man auch die Erkenntnis schon hat, dann passt es. Aber jetzt die Frage, wie komme ich in den chinesischen Markt dann jetzt rein, ne? Wenn ich da vielleicht auch keine Niederlassung habe, ne? Oder auch keine direkten Ansprechpartner oder Kollegen habe vom lokalen Produktmanagement, sondern ich da als Produktmanager in einem recht kleinen mittelständischen Unternehmen vielleicht einfach auch alleine bin. Wie kann ich denn das angehen?
Also da gibt es natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Erstmal. Da muss ich vielleicht dazu sagen, dass wiederum Deutschland und China sehr, sehr gute Beziehungen haben. Auf politischer Ebene, muss man sagen, gab es viel Zusammenarbeiten. Und es gibt natürlich auch auf Assoziationen, Vereine etc., die wir haben. Also ich, ganz konkret gibt es, und da kann mich auch gerne dazu dann nochmal kontaktieren, wer möchte. Es gibt zum Beispiel über die BWA, das ist die deutsche Version, BWA und China Bridge, die sitzen in Berlin. Die organisieren zum Beispiel regelmäßig Fahrten also Delegationsreisen nach China. Wer da Interesse hat, der kann mich auch gerne mal kontaktieren. Da kann ich gerne Kontakt herstellen zum Andreas Hubi zum Beispiel. Da kann man sich auf eine Delegationsreise mitbegeben. Die kann man auch so gestalten, dass die zum Beispiel sich jetzt nur mit Robotik und Automation beschäftigt und wirklich vor Ort sich mal anschauen. Dann gibt es Leute in meinem Netzwerk, logischerweise, die man den Auftrag erteilen kann, ja, einfach eine Marktforschung zu machen, die in China sitzen, also in dem Fall ist es der Dirk Müller zum Beispiel, der sitzt in Shanghai seit vielen, vielen Jahren. Ja, das ist schon mal, kann sich also Kooperationspartner oder Informationen ziehen von Leuten, die vor Ort sind. Da gibt es sicherlich genügend Angebote und wer Hilfe braucht, ja, immer, immer gerne melden, kein Problem.
Ja, na, also man muss sich das nicht alleine zusammensammeln, sondern man darf da ruhig auch. Also gibt's Menschen, die da einem dabei unterstützen. Das ist ein wertvoller Hinweis. Genau, meldet euch da. Also vernetzt euch auch auf jeden Fall mit Erik. Dann auf LinkedIn werde ich in den Shownotes natürlich hinterlassen, den Link zu seinem Profil. Und dann könnt ihr euch mit ihm vernetzen. Das ist auf jeden Fall ein wertvoller Kontakt im Netzwerk, wenn ihr über solche Internationalisierungsstrategien auch nachdenkt. Ja, jetzt würde ich vielleicht noch mal ganz gern auf das Thema Politik und Rahmenbedingungen zurückkommen, weil es ja auch ein Punkt ist, den man oft hört in den Diskussionen, ja, die Chinesen, die sind ja nur eben deshalb so stark, weil der Staat sie subventioniert, weil sie da so Hilfe haben und jetzt ist das Ganze ja auch irgendwo vom politischen System her ein anderes, als wir das kennen und wir gewohnt sind. Es ist ja eigentlich eine. Also es gibt ja nur die kommunistische Partei, ne? Ist ja keine Demokratie, so wie wir sie haben. Ja, wie blickst du da drauf? Was ist da vielleicht so ein bisschen, was müssen wir darüber wissen, um das auch besser zu verstehen, wie die Wirtschaft und Politik in China zusammenspielt?
Okay. Also ich hole ein bisschen aus, ist natürlich nicht alles auf meinem Mist gewachsen, sondern das kann man auch einfach nachlesen. Wir haben, vielleicht wenn man von oben anfängt, zwei grundsätzliche Unterschiede. In Europa oder in Deutschland vor allem haben wir eine legitimierte Regierung, sagt man. Also wir wählen unsere Regierung. Und damit, was auch immer die Regierung macht oder nicht macht, ist unsere Schuld, ja, muss man so sagen ungefähr, ja. Auch wenn es viele anderen sehen, aber tatsächlich dürfen wir ja wählen und wir haben auch viele, viele Möglichkeiten, die Politik zu beeinflussen über Lobbyismus und Vereine, die wir haben. Ja, ADAC kommt da gleich in den Kopf und so, ja. Also da gibt es eine klare Interaktion. In China ist natürlich nicht so. In China haben wir natürlich keine Wahlen. Wir haben die Kommunistische Partei, die für alle da ist. Und damit fehlt eigentlich diese Legitimation. Sage jetzt nicht nur ich, sondern sie sagen Professoren, die die Sachen analysieren. Daraus resultiert ein anderes Verhältnis. Ja? Das heißt, in China ist der Anspruch der Leute, sagte, dass die Leistung muss passen. Also ihr könnt gerne Kommunisten sein oder für mich als Könige oder was auch immer. Solange die Leistung passt, ist es alles egal. Ja? Solange es uns gut geht, wir haben Sicherheit, wir haben Schulen, wir haben Ausbildung, ich kann mir ein Auto leisten und eine Wohnung und meine Kinder können zur Uni gehen, passt das für mich alles. Ja? Sehr pragmatisch. Und das finden wir wahrscheinlich später auch in den Produkten wieder. Sehr pragmatisch. Und so ist natürlich auch die Leistung. Ich darf das ganz kurz erklären, wie sich das auswirkt, ja, sozusagen. Dass wir hier bei uns in Europa, ob das die EU ist oder ob das Deutschland ist, haben wir Initiativen, die so ein bisschen funktionieren wie so ein Sicherheitsgurt, ja. Der hilft, aber der bremst auch, sozusagen. Ja, und in China misst man wirklich die Effektivität. Ja, also wie effektiv arbeitet meine Regierung? Kriege ich tatsächlich mehr Geschäft? Wie schnell bekomme ich das? Ist das ein Hemmnis, ja, beim Abschluss? Also ich gebe einfach ein paar Geschichten, um zu sehen, wie wir gegeneinander aufgestellt sind, um einfach auch einen Punkt zu machen, dass nein, die Chinesen nutzen die gleichen Werkzeuge wie jede andere Regierung. Ja, wir haben Fördermittel, wir haben KfW-Banken, wir haben europäische Programme, die unserer Wirtschaft helfen. Und zeitgleich nutzen wir Standards und Standardisierungstools als Handelshemmnisse. Macht auch jeder. Ja, die Amerikaner, die Europäer, wie auch immer. Das ist nicht unfair. Ja? So, ich sage mal kurz mal hier. Also Kategorie, ich sage mal ungefähr. Was die Fördervergleich ist zwischen China und EU und Deutschland. Also ich nehme mal kurz die Exportfinanzierung. Da gibt es in China die Exim Bank, bei uns wäre das die KfW. Die Exim Bank gibt einen Prozente von 1 bis 2% der Finanzierung, die KfW bei 3,5 bis 5,5%. Wenn wir Zuschüsse angucken, wir haben bei uns Fördergelder für die Entwicklung, ne? Also Entwicklungsfördergelder, wird viel beworben, auch in Social Media. In China gibt es Steuervergünstigung zu 100% Abzuges vom R&D. Also sämtliche R&D-Leistungen, sämtliche Entwicklungsleistungen. In Deutschland gibt es 25% für den Personalabzug, also 25% Zuschüsse oder Steuervergünstigung auf das, was an Personalstunden geleistet wurde, ne? Also was der Stundensatz ist. Wenn wir Versicherungen angehen, da gibt es eben die staatliche Versicherung, also für die Exportfinanzierung, das ist die Sinosure, die ist staatlich, und bei uns ist das Euler Hermes, die ist privat. Da kann man sich auch schon vorstellen, dass die Zuschläge, Abschläge, Fees etc. sich anders gestalten. Dann gibt es Zertifizierung, die wir brauchen, wenn man in ein neues Land geht. Ja. Jetzt zum Beispiel in China bekommen wir die CE-Zertifizierung. Ja, die Prüfung, muss ich sagen, die Prüfung subventioniert, ja, muss man zum TÜV gehen, muss man das alles abschleppen lassen, wird voll subventioniert und in Deutschland gibt es eine Teilberatungs-, Unterstützungszuschuss, etwas. Das ist aber wahrscheinlich, die Stunden, die wir brauchen zum Antrag stellen, sind wahrscheinlich schon teurer als das, was man da rausbekommt, ungefähr. Last but not least würde ich sagen, strecken wir uns irgendwo im 18-Monats-Zyklus bis 2-Jahres-Zyklus für unsere Anträge. Und ich würde es mal behaupten, dass viele Anträge können wir gar nicht selbst stellen als Unternehmen. Wir brauchen irgendeinen Experten, der das macht, und das sind meistens schon 10.000, 15.000 Euro, bis es durch ist. Mhm. Und 18 Monate. Und bei den Chinesen schauen wir uns im Moment 3 Monate an, bis sie mit allem durch sind.
Ja. Ja.
Also.
Ja. Das ist, also, ne, ich fasse es nochmal zusammen, weil das ist wirklich ziemlich spannend. Wenn ich jetzt richtig verstanden habe, dann ist es so, dass die Politik in China eben akzeptiert wird, weil sie dafür sorgt, dass die Wirtschaft läuft und es eben Wohlstand gibt für die Bevölkerung, dass sie ihre Möglichkeiten haben und dass die Wirtschaft floriert. Und wenn sie das eben nicht tun würde, wenn Unglück über die Menschen hereinbrechen würde sozusagen, dann würde es da auch Veränderungen geben wahrscheinlich bei den Chinesen. Das heißt also, sie sind sehr, also sie achten darauf, dass eben die Wirtschaft funktioniert, unterstützen die Unternehmen und so weiter und machen eben, nutzen die Instrumente, die eben der Politik zur Verfügung steht, um das Ganze entsprechend zu fördern. Ja, was werden dann jetzt, wenn wir es da mal auf uns übertragen, welche Art von politischer Hilfe wäre denn dann eben nützlich für uns? Also was können wir von der Politik fordern? Ja, oder was sollten wir fordern? Was für Punkte? Ich meine, Bürokratieabbau habe ich jetzt rausgehört als einen Punkt.
Dass wir zwar jetzt gar nicht die Komplexität besprechen können, die wahrscheinlich sehr groß ist, sondern dass ich als Unternehmer mir einen Anspruch verhalten habe und dass ich sage, ich habe klare Zielvorgaben für meine Regierung.
Ja.
Und dass diese Zielvorgaben, wenn wir es jetzt festgelegt haben, Bürokratieabbau, heißt, die Steuererklärung bekomme ich zurück innerhalb von 3 Monaten. Heute sind wir bei 12 Monaten. In 12 Monaten möchte ich auf 3 Monate. Mhm. So wie wir es im Unternehmen auch machen. Das Gleiche heißt Infrastruktur. So jeden Monat oder jeden Tag, wie auch immer, in den Nachrichten bekomme ich gesagt, okay, unser Plan war 10.000 Kilometer, gebaut haben wir bis jetzt 100 und nächsten Monat 200. Und ich einfach sehe, wie setzt meine Regierung das um, wie schnell, auf welchem Weg sind wir? Haben wir hier Progress oder haben wir keinen? Oder stehen wir still oder diskutieren wir noch oder versackt das Geld irgendwo?
Ja.
Ja, weil wichtig ist ja, wie viel Kilometer Straße, wie viele Brücken haben wir gebaut. Es gab mal, muss man zusagen, ganz kurz, unter Schröder 97 die Vorgabe, dass wir pro Jahr 400 Brücken renovieren. Mhm. Ja, unter Schröder noch. Haben wir natürlich nicht gemacht. Wir haben insgesamt 4.000 Autobahnbrücken in Deutschland und gemacht haben wir ungefähr, glaube ich, 98.
Ja, ja, ja.
Bis jetzt.
Das ist ein, ich glaube, also da machen wir jetzt ein Fass auf, dass wir besser zulassen. Weil so wird das steigen.
Ja, ist ja, nur mein.
Ich bin voll bei dir, genau. Aber ne, ich da hoffe jetzt einfach, dass sie mit dem Infrastrukturpaket und was unsere Politik da alles gerade auch hat, dass sie damit gut und sinnvoll umgehen und dass jetzt auch wirklich ihre Vorhaben, die sie haben, auch angehen. Ich meine, Politik, da haben wir haben einen Einfluss drauf, indem wir zur Wahlurne gehen, aber trotz allem sind wir da auch so ein bisschen in der Hand eben der Lenker unseres Landes. Ich weiß nicht, ob sich Unternehmer darauf verlassen können. Also was sollen sie denn selber tun oder was können sie selber tun?
Was kann man machen? Ja, also glaube ich auch. Also wenn wir uns darauf verlassen, sind wir wahrscheinlich verlassen, wenn wir das erwarten, dass es kurzfristig oder mittelfristig wirklich Effekt sein. Was kann man machen? Glaube ich, ist folgendermaßen. Also ich glaube, wir fangen mit der Strategie an. Das heißt, wir können uns im Produkt überlegen, was wir machen wollen. A, wir können in hochregulierte Industrien gehen. Den Vorteil haben wir ja, wir sind ja in Deutschland vor Ort. Wir haben ganz viele Möglichkeiten gegenüber den, oder einige Vorteile gegenüber den Mitbewerbern. Wir haben Showrooms, wir sind vor Ort, wir können Leute einladen, wir sind gleich beim Kunden, wir können die Begehung machen zum Beispiel vor Ort. Also alles, was im Service angeht, glaube ich, hat man einen großen Vorteil durch die Nähe. Strategisch, glaube ich, wenn man das machen möchte, kann man sich in regulierte oder hochregulierte Industrien konzentrieren. Da wird es wahrscheinlich so sein, dass da nicht allzu viel unterwegs sein, also sprich Medizin oder Verteidigung oder in diesen Bereichen, wo es hohe Anforderungen gibt, glaube ich, da, wenn man vor Ort bleiben möchte. Wenn man weiterdenken, also größer denken möchte, dann würde ich sagen, was ich gelernt habe, ist, dass der Markt ist nicht in Europa. Ja. 70% sind in Asien. Da würde ich mir schon überlegen, wie ich dort hinkomme, wie ich daran partizipiere. Ja. Ich persönlich glaube immer, wer spart, der stirbt. Ja. Nur wer wächst, der überlebt. Also sich kleiner und kleiner zu machen, ich sage mal ein Beispiel, weil mein Mann immer, wer tanzt, also Paartanz macht, der weiß das. Der die Ellbogen ausfährt und schön kreist, der hat die Tanzfläche für sich, der darf auch tanzen. Wer sehr, sehr rücksichtsvoll ist und ängstlich, der steht nach einer Ecke und guckt zu. Ja, so ist es ungefähr. So ist es, glaube ich, im wirtschaftlichen Bereich genauso. Also welche Möglichkeiten habe ich? Es gibt ganz, ganz viele, wenn man sich erstmal dem Wettbewerb stellt. Das heißt, ja, wir wollen wieder Weltmeister werden, wir wollen gewinnen und wir wollen weiter vorne sein. Und dann gibt es zum Beispiel, auf der anderen Seite in Asien gibt es auch Familienunternehmen, die ähnliche Probleme haben, die sich auch den Kopf kratzen, wie komme ich jetzt irgendwie nach Deutschland oder was muss ich tun. Da wäre das, glaube ich, das Kleinste und Einfachste wäre wirklich schon zu sagen, dass man irgendwelche Lizenzabkommen hat. Als Beispiel. Damit kann ich mir vielleicht schon mal die ein oder anderen Entwicklungskosten hier sparen und ein neues Feature mit aufnehmen. Als Beispiel. Also ich nehme eine Lizenz und die zahle ich entweder oder ich gebe im Gegenzug eine Lizenz an den Kollegen in Asien, Indien, China oder sonst irgendwo ab. Das wäre, glaube ich, auf dem kleinsten Rahmen. Das nächste wäre, ich erlaube, dass ich mir eine Investition reinhole von einem Asiaten und das wirklich mit dem Gedanken mache, dass ich wirklich dabei was lerne. Ja? Ich kann auch, das muss man zusagen, so eine Investition, wenn man Shares abgibt, das muss nicht für immer sein. Wenn es einem wieder gut geht, kann man die auch wieder zurückkaufen. Ja. Geht ja auch. Ja, solange man die Mehrheit hat, ist ja keine Ehe für immer, sondern solange es funktioniert. Wenn ich das mit einem klaren Plan mache, wenn ich mich damit nicht wohlfühle, kann ich das Ganze natürlich auch andersrum machen. Ich kann mich an Unternehmen in Asien beteiligen, solange ich eine klare Idee habe, was ich dort erreichen möchte. Möchte ich von der R&D was mitnehmen? Möchte ich vertrieblich mich repräsentiert haben? Was auch immer, muss man sich darüber im Klaren sein, was man möchte. Auch dort ist es so, dass es kleinere Unternehmen gibt, auch Familienunternehmen gibt und auch die Familienunternehmen in Asien ticken nicht anders wie die in Deutschland. Ja. Das ist sehr, sehr, die haben die gleichen Sorgen. So, und dann gibt es natürlich dann die großen Geschichten, man kauft sich irgendwas oder macht es vor Ort selber, aber ich glaube, der Weg zum Erfolg führt immer über kleine Schritte und ich würde mich einfach langsam hintasten. Wie gesagt, ich glaube, die Hauptvoraussetzung muss sein, die Entscheidung, dass ich mich am Markt, am Wachstum beteiligen möchte. Wir davon ausgehen können, dass in Asien grundsätzlich Automatisierung und Robotik schneller wächst als in Europa. Wir haben viel, viel mehr Hemmnisse hier, kulturelle Hemmnisse, arbeitsrechtliche Hemmnisse. Da werden wir nicht so schnell unterwegs sein, dass wir viele Roboter und Maschinen aufstellen. Genau, so das wäre so ein bisschen meine Roadmap, würde ich mal sagen, wenn ich mich damit konfrontiert fühlen würde.
Das ist ja durchaus auch eine Aufgabe für einen Produktmanager, ne? Zu sagen, okay, da gibt es den chinesischen Markt, den asiatischen Markt, also beziehungsweise den asiatischen Markt und dann runtergebrochen, welche Teilmärkte gibt es da? Und da wollen wir uns ein Stück von dem Kuchen abschneiden, am Erfolg partizipieren. Und wie können wir das angehen? Ne? Also da vielleicht auch einfach einen Fahrplan aufzeichnen, eine Analyse anstoßen, um das Ganze dann auch aufzubereiten. Jetzt haben wir einen Punkt, vielleicht der auch immer so ein bisschen ja auch als Argument rangeführt wird, dass die Chinesen sind ja schneller, ne? Sie sind einfach schneller. Und sie sind billiger. Und vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen, wie könnten denn auch Mittelständler schneller werden? Ne? Also es geht ja vielleicht nicht nur um Innovationsgeschwindigkeit, sondern vielleicht auch, du hast schon den Punkt Service angesprochen. Ne? Also wenn es nicht nur, also ein Produkt ist ja nicht nur das Produkt, sondern das ganze Wertangebot drumherum. Wie kann man das attraktiver machen? Und ja, was gibt es da vielleicht für Stellhebel für die Unternehmen?
Okay, also ich wiederum bin kein Industrieexperte und begebe mich da wirklich in die Hände der Zuhörer wahrscheinlich. Also ein bisschen mit dem großen Bucket Salt nehmen, was ich jetzt sage. Was ich sehe ist, oder was ich mir vorstellen kann, ist Folgendes. Eine ist, was ich zumindest aus meiner Asienreise mitgenommen habe, ist die Lebensdauer der Maschine oder des Geräts. Tatsache ist, weil es so einen schnellen Innovationszyklus gibt, ist die Lebensdauer oder die Erwartung an die Lebensdauer wahrscheinlich liegt die bei 3 bis 5 Jahren. Mhm. Weil man davon ausgeht, dass jetzt mit allem, was passiert, mit KI, Visual Recognition etc., ja, die Maschine in 3 Jahren schon so viel Stück weiter ist, dass ich mir dann schon eine neue hole. Mhm. Also, das Ding nicht für 10 Jahre läuft oder so. Glaube ich, da könnte ich mir vorstellen, liegt vielleicht ein Hebel in der Denke zu sagen, es gibt diesen Innovationszyklus wirklich gut zu kennen und zu wissen, okay, wenn wir, so wie die Computern auch, wir hatten eine Zeit lang eine Phase, wo unsere Laptops oder die Pixels an der Kamera zum Beispiel rapide gestiegen sind, ruckzuck schnell, dass man sich jedes Jahr oder viele Leute sich jedes Jahr ein neues Telefon gekauft haben, ne? Weil einfach die Entwicklung von der Kamera so schnell war, dass die Benefits ganz klar waren. Mhm. So sehe ich das in der Robotik oder in der Automatisierung genauso, dass wir im Moment in einer Phase sind, wo das ganz schnell wächst und Innovationen gibt, dass man eine Maschine rentiert sich, neue Maschinen zu kaufen, rentiert sich vielleicht schon in 3 Jahren wieder, ja. Weil es eben so viele zusätzliche Features gibt oder Effizienzsteigerungen gibt. Ja. Ja, oder Vernetzung ist eine andere Geschichte. Die Vernetzung, die ich zumindest in Asien gesehen habe, innerhalb Betrieb ist, glaube ich, sehr viel höher. Das heißt, was sind die Leistungsdaten der Maschinen? Wie kommuniziert die mit dem, was ist Upstream oder Downstream? Wie kommuniziert es zum Beispiel ins Lager mit, was ist im Magazin noch drin, ne? Also in der Maschine selbst oder so? Ganz viele Sachen. Und wahrscheinlich auch viele Sachen, die unsere traditionellen Hersteller vielleicht gar nicht wissen. Da würde ich mir vielleicht überlegen auch, dass ich vielleicht eine Kooperation habe mit jemand, der sich wirklich mit Software auskennt.
Ja.
Vielleicht.
Ja.
Haben die ganze Geschichte Industrie 4.0, wo wir auch ein bisschen stecken geblieben sind, wirklich ernst zu nehmen, wenn wir im Ausland verkaufen wollen.
Ja.
Genau.
Ja, also ich finde, wir haben jetzt hier wirklich einige Punkte in der Podcast-Folge gesammelt, wo man ansetzen kann. Also für mich wäre jetzt so ein bisschen das Fazit umdenken. Ne? Also wir müssen an vielen Stellen vielleicht auch umdenken in unseren Produkten. Also raus aus dem, was wir bisher kennen, wie wir große, teure, langlebige Produkte bisher gedacht haben und bisher auch entwickelt haben. Dass wir da vielleicht einfach ein paar Sachen ansetzen, was die Lebensdauer angeht, was das Wertangebot insgesamt angeht, das Nutzenstiftende angeht und auch zu überlegen, okay, einmal der Heimmarkt, einmal der asiatische Markt, wie können wir da angehen? Also vielleicht lohnt es sich auch, diese Folge noch ein zweites Mal anzuhören, mit Zettel und Stift nebendran und das eine oder andere mitzuschreiben, um die Punkte dann auch nochmal zu verarbeiten. Jetzt vielleicht einfach so als abschließende Frage noch an dich, Erik. Wir haben jetzt auch drüber gesprochen, es geht so Unternehmer, Unternehmen was. Ne? Da geht es um Kreativität, da geht es um Mut, da geht es um Willen, um Neugier. Was heißt das für dich ganz praktisch, für die Führungskräfte und Produktmanager im Mittelstand? Was möchtest du ihnen abschließend noch mitgeben?
Also was ich abschließend vielleicht sagen möchte, ist Folgendes. Ich bin ja, ich hätte gesagt, mein Opa und meine Familie hat eigene mittelständische Unternehmen. Und was ich vielleicht so mitgeben möchte, ist, das, was wir erleben durften, die letzten 60 Jahre ist die Ausnahme und nicht die Regel. Mhm. Also Stabilität, Wachstum, Frieden ist wirklich die Ausnahme. Und wenn wir uns so ein bisschen den Ursprung unserer deutschen Wirtschaft anschauen, und ich nehme ja mal als Beispiel, da wo ich herkomme, ich komme aus dem Schwarzwald, gebürtig. Wenn wir uns die Uhrenindustrie angucken, hat die Uhrenindustrie angefangen erstmal mit Kopieren, also neugierig sein, lernen und dann innovativ zu sein. Das heißt, man hat neben der Landwirtschaft hat man dann im Winter die Zahnrädchen geschnitzt und die Uhren, die Zifferblätter bemalt, ja, und dann die Leute losgeschickt. Das Ganze in einem Umfeld, wo es, wenn man nicht so weit zurückgeht, es noch gar kein Deutschland gab, sondern es gab viele kleine Fürstentümer oder Königreiche. Es gab keine einheitlichen Regularien und Normen. Es gab ständig Streit zwischen, also ständig irgendwelchen Krieg. Das waren die Umstände. Und wenn man sich nicht untereinander gestritten hat, dann hat man sich mit den Nachbarn gestritten. Ja, da gab es den Deutsch-Französischen Krieg etc., den Thronnachfolgekrieg mit den Spaniern. Dann kam der Erste Weltkrieg, dann kam der Zweite Weltkrieg. Also es war überhaupt gar nie so, dass wir eine sehr langfristige, stabile politisches Umfeld hatten. Und trotz alledem, und das ist mir, glaube ich, die halbzigste Nachricht, trotz alledem ist die deutsche Industrie in allen Bereichen vorne mit dabei gewesen. Im Schiffsbau, im Uhren zum Beispiel, Antriebstechnik, was auch immer. Man kann, und ich glaube, wenn ich zurück zu meinem Opa denke, es ist eine Sache der Einstellung,
ja,
nicht eine Sache des Umfelds. Man muss mit dem umgehen, was man hat. Man muss wahrscheinlich mit den Fakten arbeiten, die einem ins Gesicht springen jeden Tag. Und die kann man nicht ignorieren. Und dann geht es auch. Und mein Beispiel, was ich auch hier geschrieben habe, ist, wir sind alle in Deutschland, ja, Fußball ist unser großes Ding. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir würden zu Weltmeisterschaft antreten mit dem gleichen Gedanken, den wir in der Wirtschaft haben. Da muss erstmal das FIFA-Regularium muss erstmal stimmen und dann muss der Rasen muss genau richtig die richtige Höhe haben, damit es überhaupt passt. Und die Linien müssen alle gerade sein, bevor wir überhaupt mal anfangen können zu spielen. Ist nicht so. Alle anderen spielen und die spielen auch ohne uns. Mhm. Und die Frage ist nur, nicht nur wollen wir mitspielen, sondern wollen wir gewinnen.
Ja. Ja.
Und ich glaube, das ist wirklich was zu mitnehmen. Und im Fußball ist es für uns alle ganz klar, was wir machen, was wir erreichen wollen. Und ich glaube, als deutsche Wirtschaft können wir das auch. Wir können sagen, wir wollen gewinnen. Wir wollen antreten, um zu gewinnen. Nicht nur mitspielen.
Ja.
Ja, wir wollen antreten, um zu gewinnen. Und das können wir auch.
Ja.
Wenn wir uns mit allem beschäftigen, was uns daran hindert, nicht den ersten Platz zu machen. Das aufzunehmen, zu lernen, die Fehler zu machen, die Wettbewerber anzuschauen, was man im Fußball auch macht. Ja, man guckt sich die Videos an und studiert die Gegenspieler etc. Und dann zieht man sich eine Taktik hin, mit der man gewinnen kann.
Ja, das ist eine tolle Abschlussbotschaft. Ne? Also so meine Reaktion auf die Umstände bestimmt, ob ich erfolgreich bin oder nicht und ob das Ganze wieder nach vorne geht oder nicht. Und der Wille zu gewinnen, wenn der da ist, ne, so ein bisschen auch der Hunger nach Erfolg und das Ganze nach vorne zu bringen, dann schafft man das auch. Ne? Also wir alle zusammen als deutsche Wirtschaft natürlich, und da gehören die vielen mittelständischen Unternehmen hier in Deutschland ganz besonders mit dazu. Erik, ganz vielen Dank für deine Einblicke. Ich fand es super spannend. Wir haben viele Punkte angesprochen. Wir können die Rahmenbedingungen nicht ändern, aber wir können sehr wohl handeln. Das nehme ich mir mit. Das sollten wir auch, ne, zu handeln. Und schön, dass du dabei warst. Vielen Dank.
Nochmal ganz herzlichen Dank, dass ich heute dabei sein durfte. Dankeschön.
Vielen Dank, liebe Hörer, fürs Einschalten. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Kommentar da. Meldet euch auch gerne bei Erik, wenn ihr einen Kontakt nach Asien sucht, um die Marktanalyse anzugehen. Vernetzt euch mit ihm. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön.